Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Ein Mann balanciert am Rand eines Wasserbeckens. Dieser Mann hat sein Kind auf dem Rücken. Er droht, in das grundlose Wasser zu stürzen, weil er sich kaum halten kann auf dem schmalen Steg am Rand dieses Beckens. Das ist ein Traum des Schriftstellers Heiner Müller, oder besser gesagt eigentlich ein Albtraum. Er hat diesen Traum aufgeschrieben und Ursula Krechel denkt über diesen Traum nach, unter anderem in ihrem neuen Essayband Gehen, Träumen, Sehen, unter Bäumen. Ursula Krechel ist eine vielfach ausgezeichnete Schriftstellerin, Lyrikerin, Essayistin. 2012 hat sie den Deutschen Buchpreis bekommen für ihren Roman Landgericht und jetzt ist sie hier bei uns im Studio erfreulicherweise. Guten Tag, Frau Krechel.
Guten Tag.
Die Öffnung einer Grube vom Träumen in Diktaturen, so heißt der Essay, in dem Sie unter anderem auf diesen Traum von Heiner Müller zu sprechen kommen. Was hat Sie denn zu diesem Thema gebracht, zum Träumen in Diktaturen?
Ich bin ja durch meine Romane ohnehin daran interessiert, wie Menschen unter großen Pressionen leben. Die Romane spielen ja fast alle im Nationalsozialismus oder in der frühen Bundesrepublik, die Auswirkungen spürt der Pressionen im Nationalsozialismus. Ich hatte ein Interesse daran, zum Beispiel nach dem Buch von Charlotte Behrath, die so mutig war, im Dritten Reich Leute zu befragen, die natürlich Träume hatten, wo die Selbstzensur in das Traumwesen hineingekommen ist, zu befragen und diese Träume aufzuschreiben. Es gab andere Quellen, die ich benutzt habe, sodass ich wirklich außerordentlich fasziniert war davon, dass aus der Selbstzensur etwas anderes entsteht, dass zum Beispiel jemand träumt, er würde vor Hitler stehen und Hitler hat Krampfadern und steht nur in der Unterhose da. Und gleichzeitig gibt es Träume, wo die Engelchen, die Putti über dem Bett des Raphael-Bildes, die Madonna begleiten, plötzlich Überwachende sind, dass das Überwachen in den Schlaf hineinkommt und das ganze Leben bestimmt. Und dass es eben auch Auswege gibt, zum Beispiel von Leuten, die im KZ waren, die Lustträume hatten und die Vorstellung hatten, ich habe einen Freiraum hier und diesen Freiraum nutze ich in meinem Kopf, in meiner Fantasie. Zum Beispiel Rudolf Leonhard hat im KZ im Deportationslager in Frankreich jede Nacht 3, 4 Träume aufgeschrieben und es ist eigentlich fantastisch, wie er das machte, wie die Träume überhaupt bewahrt worden sind. Es ist ein dicker Packen zwischen 2 Holzdeckeln, der heute in der Akademie der Künste liegt. Ich habe ihn in der Hand gehabt.
1200 Seiten schreiben Sie, glaube ich.
Ja, 1200 Seiten, noch mehr. Ja, und das waren Dinge, die ich mal zusammenfassen wollte zu einem Text.
Ja, das ist auch ein faszinierender, eine Wanderung eigentlich durch Traumlandschaften aus ganz verschiedenen Zeiten. Und der Schlusspunkt ist dann dieser Traum von Heiner Müller, den ich kurz angerissen habe. Den hat er veröffentlicht als Text. Das ist der letzte veröffentlichte Text von ihm zu Lebzeiten im Oktober 95 rausgekommen, also 2 Monate vor seinem Tod. Ich muss sagen, ich habe den vor allem als Todestraum gelesen, als Angsttraum
vor dem Tod. Er ist sicher beides. Er ist eine Vorstellung, dass um die Grube herum sind Mauern oder es ist ein Becken. Er kommt, also er ist 2-mal eingeschlossen. Und dieses Mauersystem, was ihn ja doch auch in seiner Durchlässigkeit, er ist ja sehr viel zwischen Ost und West gependelt hat, interessiert. Und gleichzeitig hat der Traum auch sehr viel von seinem Interesse an Stalingrad, an diesen großen, großen deutschen Themen. Und gleichzeitig gibt das Rührende, dass das Kind in die Zukunft weiß, dass das Kind getragen werden muss und gleichzeitig, dass er es verlassen muss. Und das ist natürlich eben auch ein anderes Leben. Über diesen Traum ist viel geschrieben worden. Ich bin nicht die Einzige, die darüber schreibt. Es ist quasi ein Zentralwerk, das nochmal in sein großes dramatisches Werk hineinstößt und natürlich auch in die Offenheit der Berliner Republik.
Wenn Sie jetzt an diesen Text denken, den Sie geschrieben haben über das Träumen Diktaturen, überlegen Sie manchmal auch, was Menschen zum Beispiel im heutigen Russland
träumen? Ja, natürlich träume ich. Natürlich denke ich daran. Ich wollte, da kommen wir später noch dazu, ich wollte eine Reise in ein postsowjetisches Land machen. Das ist wegen Corona nicht gelungen. Ich habe vielfach überlegt dann mit Menschen, wie kann ich sie dazu bringen, etwas zu erzählen? Wie schaffe ich es, sie nicht zu gefährden? Es sind 2, 3 Träume aus der Sowjetunion darin, aber das ist natürlich etwas ganz Schwieriges, Leute zu ermuntern, etwas zu sagen, was tief in ihnen verborgen sind. Und ich glaube, das wäre auch gar nicht gelungen. Insofern bin ich ganz froh, dass ich mich auf die Historie beschränken musste.
Man sieht gerade auch bei diesem Traumtext, der ein langer Text ist, wie viel Arbeit Sie da reinstecken in diese Essays, wie viel Recherchearbeit dahinter steckt, wie viele Träume Sie gelesen haben müssen, in wie viele Leben Sie sich vertieft haben, weil Sie natürlich auch immer die Lebensumstände der Menschen, von deren Träumen Sie erzählen, mitskizzieren. Was bedeuten denn diese Essays für Sie, das Schreiben dieser Texte?
Das Essay-Schreiben ist eine Form, die eine Art von Offenheit hat, die ihre Struktur erst selber findet, indem ich schreibe. Es gibt immer eine vage Vorstellung, was ich vielleicht möchte, zum Beispiel hier eben das Träumen Diktaturen. Das andere Mal gehe ich häufig von Bildern aus in der Kunstgeschichte. Es ist ein nicht sehr zielgerichtetes Schreiben, was sich sein Ziel erst selber sucht, während ich den Roman natürlich lange planen muss, um 4, 5 Jahre schreiben zu können, um einen Weg dazu zu kommen. Man möchte nicht in die Enge schreiben. Und diese Form des Essays, der vielleicht einen Monat oder vielleicht auch 3 Monate oder 4 Monate mal braucht, gibt mir die Freude, etwas für mich ganz neu zu entdecken und gleichzeitig etwas zu vermitteln, was ungewöhnlich ist, was nicht gleich auf dem Weg liegt. Und in der Doppelung mag ich den Essay sehr gerne.
Und das ganze Buch heißt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, Gehen, Träumen, Sehen unter Bäumen. Wir haben ja über Träume schon gesprochen. Diese Titel, ist das sowas wie eine Inhaltsangabe des Buches oder zielt das auf etwas anderes?
Es sind im Grunde genommen 4 Bücher darin verborgen. Es ist ja ein riesig langes Buch von 440 Seiten. Es ist ungewöhnlich für ein Essayband. Ich hatte die Vorstellung, in dieser Spiegelung gibt es sozusagen eine enzyklopädische Breite meiner Beschäftigung mit Gegenständen. Und ich habe ja Kollegen auch, die nehmen ihre 5 Preisreden und 3 Zeitungsartikel. Und das wird dann ein Essayband. Das ist ihr Bier, sag ich mal. Und ich hatte Lust, einfach sehr vieles mal zusammenzubauen, sehen, ist vorwiegend mit der Kunstgeschichte zu tun, auch mit Begegnungen. Ein Essay geht über Rolf-Dieter Brinkmann. Über das Träumen haben wir gesprochen. Gehen, Casanova geht bei mir durch die Welt. Ich habe über das Rückwärtsgehen nachgedacht, eine Kunst, von der mir später ein junger Mann sagte, es gäbe einen Rekord im Guinness-Buch der Rekorde, dass jemand 24 Stunden rückwärts gegangen ist. Unglaublich. Solche Dinge kommen dann rein und die Breite ist es eigentlich, die mich interessiert.
Und der letzte große Abschnitt dieses Buches, heißt, da wird auch nochmal sichtbar, dass das tatsächlich eigentlich 4 Bücher sind, unter Bäumen, das sind selbst, glaube ich, 120 Seiten, Text, beziehungsweise das sind 5 Texte, die da zusammengefasst sind unter dieser Überschrift. Und die Bäume sind vor allem Apfelbäume.
Die Bäume sind Apfelbäume.
Und ein Leitmotiv ist ein sehr berühmter Satz, der Martin Luther zugeschrieben wird. Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Kennen viele diesen Satz. War das der Anstoß für den Text, dieser Satz?
Nein, das war nicht der Anfang. Dieses sogenannte Lutherwort, ich weiß es nach, ich habe es nicht selbst erfunden, ist ein Fake. Es ist nach dem Krieg entstanden, so in den 50er Jahren, um einen Trost zu haben, ein Pseudotrost. Mein Interesse an Äpfeln war als eine Apfelesserin, also eine kindliche Apfelesserin, die bestimmte Speisen nicht mochte, schon immer sehr groß gewesen. Und dann las ich einfach von diesen riesigen Apfelwäldern, die 10 Meter hoch sind in Kasachstan und Kirgisistan und wollte da unbedingt hin. Dazu habe ich Pläne gemacht, mit Leuten korrespondiert. Es gab Bilder, die ich gesehen hatte. Und dann kam Corona und es war klar, ich kann natürlich nicht dahin. Und dann begann ich weiter zu lesen, zu forschen und dann kam eines zum anderen, bis ich am Ende sagte, ich muss da gar nicht hin. Wenn ich gefahren wäre, wäre der Text vielleicht eher eine Art von Reisereportage auch geworden. So ist es ein großer Text, der mit der Geschichte des Apfels, mit dem Entstehen der Apfelkultur im Westen zu tun hat. Bären haben die Äpfel gepflückt, Bären haben sie in ihrem Kot weiter nach Westen transportiert. Bären bewegen sich über sehr, sehr große Strecken. Und die apfelpflückenden Bären haben mich natürlich interessiert. Und gleichwohl habe ich da, Sie haben von Träumen in Diktaturen gesprochen, habe ich da sehr viel von diesen postsowjetischen Ländern. Mhm. Kirgisistan ist sehr arm, einigermaßen demokratisch. Kasachstan ist wie Belarus ein furchtbares Land mit einem Diktator, der 30 Jahre lang regiert hat. Jetzt hat er einen Nachfolger, sein Werk in Anführungszeichen weitergegeben. Also das ist ein Land zwischen China und Russland, was sicher auch noch in Fokus kommt, weil es einerseits reich ist, es hat große Ölvorräte und da geschieht sicher noch sehr viel.
Das ist, obwohl Sie nicht hingereist sind, ist faszinierend, dass man mit Ihnen dann trotzdem durch die Apfel- und Walnuss.
Das war mein Interesse. Ich habe mich natürlich kundig gemacht, habe mit einer Reisebuchautorin viel korrespondiert, sie auch gefragt. Ich habe ihr mal 3-4 Sätze geschickt. Geht das so oder ist das ganz falsch oder würde ich jemanden beleidigen? Damit habe über Zensur natürlich mit Menschen gesprochen darüber. Und so ist eben ein Riesenessay geschrieben, der einerseits so tut, als wäre ich gereist, andererseits auch eben über die Reiseerzählung nachdenkt, die ja immer glücklich ausgehen muss, sonst kann er ja nicht geschrieben werden. Und das war dann ein großes Interesse von mir, was mir auch Freude gemacht hat. Durch Corona ist es natürlich auch länger und länger geworden, weil ich hatte ja Zeit plötzlich.
Der große Essayband Gehen, Träumen, Sehen unter Bäumen von Ursula Krechel. Im Verlag Jung und Jung ist der erschienen mit 480 Seiten. 30 € ist der Preis für das Buch. Vielen Dank für den Besuch, Frau Krechel.